Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer Sie uns gerade hören. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind und unserem Gespräch lauschen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Gehirn und seine Helfer, Neuroanatomie im Gespräch. Die letzte Folge zum Großhirn war ziemlich umfangreich, aber daher haben wir heute eine kürzere Folge im Sinn. Leichte Kost wird es trotzdem nicht. Es geht um das Liquor, Ventrikelsystem und um die Hirnhäute. Mit dem Titel Die Hirnhäute und das Liquorsystem, wie sich das Gehirn von innen und von außen schützt. Herr Trepel, in den letzten Folgen haben wir viel über das zentrale Nervensystem mit den Anteilen und Funktionen gesprochen. Aber das Ganze funktioniert ja nicht ohne unterstützende Strukturen, richtig?
Ja, absolut. Und da geht es ja jetzt nicht nur um die neuronenunterstützenden Zellen innerhalb des ZNS, die unmittelbar um die Neurone herum sind, die Gliazellen, sondern wirklich makroskopisch fassbare, sichtbare Strukturen, die super wichtig sind. Das sind die Hirn- und Rückenmarkshäute und der Liquor cerebrospinalis oder kurz Liquor und die Blutversorgung.
Okay, dann sprechen wir doch mal als erstes über die Hirnhäute. Was können wir uns darunter vorstellen? So etwas Ähnliches wie die Haut, die wir auf der Körperoberfläche tragen?
Man könnte es tatsächlich ein bisschen mit der Haut vergleichen. Sie hat auch mehrere Schichten, die Hirnhaut. Nur eine davon ist allerdings tatsächlich wie die Haut mit dem Unterhautgewebe, mit der Gehirnoberfläche verwachsen. Drei Schichten sind es insgesamt, die heißen Pia Mater, das ist die innerste Schicht, die liegt direkt der Gehirnoberfläche auf. Dann gibt es die Arachnoidea Mater und zwischen diesen beiden ist der sogenannte Subarachnoidealraum, also das heißt eben diese beiden Schichten sind nicht miteinander verwachsen. Und dann gibt es die Dura Mater, die letzten beiden wiederum, die sind schon miteinander verwachsen. Da ist also im gesunden Fall kein Raum dazwischen, noch nicht mal ein Spalt. Und diese Hirnhäute, die bieten einen ganz, ganz wichtigen mechanischen Schutz für Einflüsse von außen.
Und wie ist es mit den Rückenmarkshäuten?
Da ist es genau gleich.
Okay. Ist das das Einzige, was das zentrale Nervensystem gegen schädliche Einflüsse von außen schützt?
Nein. Da gibt es eben auch den Liquor cerebrospinalis oder kurz einfach Liquor. Bietet auch einen mechanischen Schutz, da können wir später nochmal drüber sprechen. Und die Blut-Hirn-Schranke, das ist eher ein chemischer Schutz, wenn man so will. Das verhindert den Übertritt von schädlichen Substanzen aus dem Blut ins Gehirn.
Stichwort Liquor einmal oder auch auf Deutsch Nervenwasser. Der Begriff ist eher in der laienverständlichen Darstellung zu finden, richtig?
Ja, in der Fachsprache spricht man auch im deutschen Sprachgebrauch eigentlich immer von Liquor oder Liquor cerebrospinalis. Nervenwasser ist eher in der Sprache, wenn man es versucht, Patienten zu erklären.
Genau, für Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen ist es immer sicher gut, wenn Arztbriefe in laienverständlicher Sprache geschrieben sind. Oder wie erklären Sie denn schwierige Diagnosen oder Sachverhalte verständlich?
Also Fachsprache vereinfacht schon manches, aber eben nur unter Fachleuten. Eigentlich ist es deswegen verzeihlich, wenn die Arztbriefe in der Fachsprache verfasst sind, weil sie ja eigentlich der Informationsweitergabe von Fachperson zu Fachperson gedacht sind. Diese Arztbriefe werden völlig zu Recht auch von Patienten und Angehörigen häufig gelesen und dann entsprechend, das ist ja logisch, schlecht verstanden. Jetzt kann man sich aber fragen, warum haben denn Patienten und Angehörige das Bedürfnis überhaupt, Arztbriefe zu lesen? Weil sie sich mehr Informationen wünschen von den behandelnden Fachleuten und das wünschen sie sich völlig zu Recht in laienverständlicher Sprache. Das ist dann vielleicht hier oder dort umständlicher zu erklären als einfach Fachterminologie, die manchmal sehr vieles in einen Begriff zusammenbringt und die Fachkundigen wissen dann, um was es geht. Aber das macht ja nichts. Eigentlich sind wir durchaus in der Pflicht, mit Patienten so zu sprechen, dass sie es von A bis Z wirklich auch nachvollziehen können, was vorliegt, was geplant ist. Und da liegt der Hase im Pfeffer, weil dieses Bedürfnis nach patientenzentrierter, laienverständlicher Information in der Kommunikation nicht wirklich ausreichend bedient wird. Also in dieser Hinsicht, denke ich, müssen wir wirklich auch in der Ausbildung von Studierenden noch viel besser werden. Ganz allmählich und an immer mehr Universitäten werden wir das aber auch.
Das ist doch super, also nachvollziehbar. Na gut, zurück zur Neuroanatomie, der ZNS-unterstützenden Strukturen. Wo genau findet man Liquor?
Findet man im Inneren des ZNS, im Gehirn, in den Ventrikeln, sogenannten Ventrikeln. Das sind also Hohlräume in vier verschiedenen Stellen des Gehirns. Da ist Liquor drin und vor allen Dingen um das ZNS herum, in dem Subarachnoidalraum zwischen der Pia Mater und der Arachnoidea.
Der Begriff Nervenwasser, den hatten wir eben schon, der suggeriert, dass es einfach Wasser ist, das das Nervensystem da umgibt. Ist das auch so oder woher kommt dieses Wasser?
Das ist nicht wirklich Wasser. Es sieht aber fast so aus. Es ist wasserklar und die Viskosität ist fast gleich wie Wasser. Aber es hat verschiedene Salze drin, Proteine, Zellen sind drin. Also das heißt, die chemische Grundlage H2O ist da natürlich schon das Flüssigkeitselement, aber es ist dann angereichert mit verschiedenen anderen Dingen, die es von Wasser klar unterscheidbar machen. Und woher kommt jetzt dieser Liquor? Das hatten Sie ja auch gefragt. Und das ist wirklich eine spannende Frage, denn da hat sich in den letzten Jahren wirklich ganz viel Neues gezeigt. Man ist immer davon ausgegangen, dass der Liquor im sogenannten Plexus choroideus entsteht. Das ist so eine spezialisierte Blutgefäßstruktur, die in den Ventrikeln zu finden ist. Also wenn man so will, Blutgefäße führen da rein und bilden diese Struktur aus, wie so ein blumenkohlartiges Konvolut sieht das fast aus. Und da wird auch Liquor produziert. Man ist nur immer davon ausgegangen, dass das nur dort produziert wird. Heute weiß man, dass es zwar dort produziert wird, aber eben nur teilweise. Und dass von dort aus der Liquor dann aus den Ventrikeln, weil er ja immer nachproduziert wird, dann nach außen geleitet wird, aus dem Gehirn raus und von dort aus dann auch wieder resorbiert wird. Also es ist ungefähr, das wissen wir heute, die Hälfte des Liquors, der Liquormenge, die so entsteht. Aber fast ein genauso großer Teil entsteht aus dem Gehirngewebe selbst. Und wird entweder auch innen in die Ventrikel oder außen an die Oberfläche des Gehirns abgesondert. Und dieser Teil, der ist eigentlich besonders spannend, weil der nicht einfach ein Filtrat des Blutes ist, wie das, was aus dem Plexus choroideus kommt, sondern, das weiß man jetzt, der dient dem Gehirn dazu, sozusagen Abfälle zu entsorgen. Also das sind Substanzen, die im Metabolismus, im Stoffwechsel von Nervenzellen entstehen und die das Nervengewebe vielleicht schädigen würden, wenn sie da weiter rumliegen. Sondermüll sozusagen. Der muss entsorgt werden und das ist der Weg, wie das Nervensystem diese Substanzen los wird in den Liquor. Und das geht nicht über den Plexus choroideus. Ganz besonders interessant finde ich, dass das vor allen Dingen während des Schlafes passiert. Also tagsüber ganz wenig und nachts ganz viel. Das ist einer der Gründe, warum Schlaf für das Gehirn so wichtig ist, beziehungsweise Schlafentzug für das Gehirn nichts Gutes ist.
Okay, also die Liquorproduktion als Entschlackungskur fürs Gehirn. Genau. Das sind ja wirklich spannende neue Erkenntnisse. Brauchen wir denn den Liquor auch sonst noch für irgendetwas?
Ja, absolut. Er hat auch eine mechanische Funktion, die kennt man allerdings schon lange. Das ist eine Polsterfunktion. Und zwar geht es nicht nur darum, einen Puffer zu schaffen zwischen der Gehirnoberfläche und dem harten Knochen, dass da Flüssigkeit dazwischen ist. Das ist auch ein kleiner Effekt. Also diese Flüssigkeit wird dann, wenn da Stöße kommen von außen, wird diese Flüssigkeit vielleicht ein bisschen weggedrückt zur Seite und dadurch kann das Gehirn etwas ausweichen, ohne direkt auf den Knochen zu kommen. Aber das ist gar nicht der Hauptpunkt. Der Punkt ist, dass der Liquor so zusammengesetzt ist, dass das Effektivgewicht des Gehirns ganz niedrig wird. Also das Gewicht, mit dem das Gehirn noch auf den Knochen drückt, weil es quasi im Liquor schwimmt. Das Gehirn hat dadurch, das hat ja fast 1,5 Kilogramm Gewicht als Ganzes und es wird reduziert auf ein Effektivgewicht von 2 normalen Briefen, 50 Gramm.
Guck, verbraucht sich denn diese Flüssigkeit oder muss die immer erneuert werden?
Ja, die verbraucht sich. Und zwar ist es so, dass die Liquorresorption, die passiert entlang von Aussackungen, die die Arachnoidea macht, nach außen in Durataschen, also in die Duratasche rein und von dort aus ins Blut. Diese Aussackungen, die heißen Pacchioni-Granulationen. Und da findet ganz viel Liquorresorption statt im Schädelinneren, aber auch entlang der Wirbelsäule und auch unten an der Schädelbasis, da wo die Nerven austreten aus dem Knochen. Da bildet die Dura so Taschen aus, durch die dann die Nerven rausziehen und entlang dieser Taschen findet auch viel Liquorresorption statt. Das muss ja auch sein. Also der Liquor muss ja weg. Wenn diese Entschlackungskur wirklich wirksam sein soll, dann muss es irgendwie weg. Hat auch keinen Sinn, wenn es dann da im Liquor sich anhäuft. Im inneren und äußeren Liquorraum zusammengenommen haben wir ungefähr 150 Milliliter Liquor. Übrigens nur 20% davon tatsächlich in den Ventrikeln. Die meisten denken immer, da ist das meiste an Liquor, das außenrum ist nur so ein Film. Nein, es ist, Verhältnis ist also umgekehrt. Also 150 Milliliter insgesamt. Und pro Tag werden ungefähr 500 Milliliter neu gebildet. Also wird der Liquor pro Tag rechnerisch ungefähr 3-mal ausgetauscht.
Okay. Hat das dann auch was mit der Liquorbewegung im Kopf zu tun? Also, dass die immer von da, wo der Liquor produziert wird, nach außen gerichtet ist und da, wo die Liquorresorption stattfindet?
Das hat man immer gedacht. Also, dass man gedacht hat, dieser Liquorfluss, die Liquorbewegung folgt quasi einem hydrostatischen Druck. Mhm. Im Ventrikel wird der Liquor hergestellt, außen wird er resorbiert, also fließt er quasi von innen nach außen. Ein Stück weit ist das auch netto so, aber da weiß man jetzt in den letzten Jahren viel, viel mehr. Man hat festgestellt, dass die Liquorbewegung in ganz viele Richtungen gehen kann. Die kann auch vom äußeren Liquorraum in die Ventrikel zurückgehen. Je nachdem, in welcher Körperlage man ist, je nachdem, wie der Blutdruck ist, ob es ist sogar Herzschlagsynchron oder atemsynchron, wie der Liquor sich bewegt. Also dieses ganz Gleichmäßige, was man sich früher mal vorgestellt hat oder bis vor kurzem vorgestellt hat und was in sehr vielen Lehrbüchern auch noch so dargestellt ist, dieses gleichmäßige Fließen von der Produktionsstätte innen zur Resorptionsstätte außen, das hat man heute sehr relativiert.
Okay. Es gibt im Buch in diesem Kapitel auch einen Link auf eine Videosequenz. Ein Videoclip wird da letztlich gezeigt, wie die Liquorbewegung im Kopf stattfindet. Können Sie das mal einmal für unsere Hörerinnen und Hörer erklären?
Ja, in dem Video sieht man in einer realen Aufnahme einmal eine Druckmessung im Liquor und parallel dazu, das kann man mit Kernspintomographie, MRT, darstellen, wie der Liquor sich bewegt. Das ist im MRT sichtbar zu machen. Und dann kann man genau sehen, wie entlang der Druckkurve, wenn im Liquor der Druck steigt, und das tut er eben synchron zur Pulswelle, bei jedem Herzschlag steigt kurz der Liquordruck und wie sich synchron dazu der Liquor bewegt. Rein ins Gehirn und wieder raus aus dem Gehirn. Das Gleiche nochmal, quasi überlagert dazu, nur halt in größeren Abständen bei der Einatmung und Ausatmung. Bei der Einatmung entsteht ein Unterdruck, dann geht Liquor eher raus, bei der Ausatmung geht er wieder rein. Das ist nur eine kurze Videosequenz, weniger als eine Minute, aber da kann man das mal richtig real life beobachten, wie der Liquor sich bewegt und wie das synchron ist zur Pulswelle und zur Atmung.
Okay, also klingt spannend. Das Video sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Es gibt aber im Buch auch noch an mehreren Stellen QR-Codes. Und wenn man da drauf klickt, kommt man wieder zu anderen Videoclips. Was hat es denn mit diesen Videos auf sich?
Diese Videos, die haben wir da eingebaut, um bestimmte Dinge, die man aus dem statischen Bild, aus einer Zeichnung heraus nicht so einfach nachvollziehbar machen kann. Man kann es gut erklären, aber wenn man es mit dem bloßen Auge einmal gesehen hat, dann ist es doch eindrücklicher. Und das gilt besonders für bestimmte Bewegungen oder Bewegungsstörungen vor allen Dingen auch. Und die haben wir einmal mit Schauspielern nachstellen lassen, haben denen genau gezeigt, wie sieht so eine Bewegungsstörung bei Parkinson oder bei der Chorea oder bei Kleinhirnschädigungen und so weiter. Wie sieht das eigentlich aus? Die haben das sehr realitätsnah dargestellt und das haben wir gefilmt. Und das verlinken wir immer wieder in diesen QR-Codes an den passenden Stellen. Wenn wir zum Beispiel die Parkinson-Symptomatik schildern, dann kann man da einfach einmal kurz draufklicken. Das geht auch weniger als eine Minute, oft weniger als eine halbe Minute. Nur einfach damit, dass man das Prinzip gesehen hat, sodass man auf verschiedenen Ebenen hier das besser lernen kann und nicht nur im beschriebenen Text oder in einem starren Bild.
Naja, und wir hatten es ja gerade, das Video von der Liquorbewegung ist in der Bewegung sicherlich auch nochmal ganz spannend zu betrachten.
Genau.
Ja, wie eingangs schon angekündigt, ist diese Folge etwas kürzer als die anderen. Das liegt vielleicht auch daran, dass das Kapitel im Buch das kürzeste ist mit nur 12 Seiten. Der Vorteil ist, umso mehr Zeit bleibt jetzt für uns, hier eine Frage noch zum Thema Forschung oder auch Persönliches zu stellen. Herr Trepel, woran wird denn aktuell im Kontext Liquor-System und Hirn heute besonders stark geforscht?
Ich würde sagen, das heißeste Thema ist sicherlich dieses neue Verständnis von dem, wie der Liquor produziert wird und wie er bewegt wird. Einfach weil da ist noch nicht so viel gearbeitet worden dazu. Aber die Erkenntnisse sind eindeutig. Also das ist nicht mehr umstoßbar. In dem Video sieht man es ja auch sozusagen im realen Bild. Es stimmt schon. Und eben dieses Entschlacken aus dem Gehirn, das ist etwas, was intensiv beforscht wird. Und es ist so extrem relevant. Also, das muss weiter noch bearbeitet werden. Welche Substanzen gibt das Gehirn unter welchen Umständen in den Liquor ab? Wir wissen schon von einigen Substanzen, die da rauskommen, aber da gibt es sicherlich noch viel mehr. Und ist das nur abhängig von Schlafen und Wachen oder sind es bestimmte Situationen, in denen gezielt andere Dinge noch abgegeben werden in den Liquor und, wenn man so will, entsorgt werden? Kann man das Gehirn da drin unterstützen zum Beispiel, außer durch ausreichend Schlaf? Das ist ja bei Mediziner und Medizinerinnen häufig ein vergeblicher Rat, aber grundsätzlich kann man damit viel Einfluss ausüben, kann man aber vielleicht mit anderen Maßnahmen außer durch Schlafen auch was erreichen. Kann man es therapeutisch nutzen? Gibt es vielleicht Medikamente, die man verabreichen kann, dass die Gliazellen mehr von diesen Stoffen aus dem Gehirn entsorgen, noch effektiver entsorgen? Also ich glaube, da werden noch einige ganz wichtige Kenntnisse kommen in den nächsten Jahren.
Können Sie einmal sagen, wie man denn genau das Nervenwasser, das Liquor letztlich untersucht? Also das ist ja auch etwas, was im Gehirn steckt. Wird das quasi entzogen und dann unter das Mikroskop gesetzt? Machen Sie ein Bild, wie läuft das ab?
Ja, das nennt man Liquorpunktion, diese Untersuchung, die man da macht, um den Liquor zu gewinnen. Früher hat man das tatsächlich manchmal aus den Ventrikeln direkt rausgeholt. Das ist aber eine ziemlich martialische Methode und macht heute quasi niemand mehr. Es sei denn, es liegt sowieso schon ein Schlauch im Liquorsystem, also im Ventrikelsystem drin, den man anzapfen kann. Das übliche Prozedere ist eine Lumbalpunktion. Da wird also zwischen zwei Wirbelkörpern im Lendenwirbelbereich, also deutlich unterhalb dessen, wo das Rückenmark schon aufhört beim Erwachsenen, in gebückter Körperhaltung eingepiekst. Gebückt deswegen, weil dann schön die Dornfortsätze der Wirbelsäule sich auseinander bewegen und dann hat man Platz dazwischen mit einer Nadel reinzupieken. Und dann kommt man ja direkt in diesen Liquorraum unterhalb des Rückenmarks und weil da auch ein gewisser hydrostatischer Druck drauf ist, muss man da gar nicht eine Spritze draufsetzen, die man abzieht, sondern hält nur ein Röhrchen drunter und dann tröpfelt das da raus. Beim Gesunden darf man allzu viel davon auch nicht entnehmen. Wir dürfen ja nicht vergessen, 150 Milliliter ist das Gesamte, also da kann man nicht mal eben zwei Drittel davon abziehen, um es zu untersuchen, sondern sagen wir mal beim Gesunden 10 Milliliter oder sowas, das geht gerade mal. Wenn man mehr ablässt, sollte man sich das schon sehr, sehr gut überlegen und man macht das eher bei spezifischen Krankheitsbildern, um da auch einen therapeutischen Effekt draus mitzunehmen, dass weniger Liquor da ist. Und dann kann der gewonnene Liquor laborchemisch untersucht werden, wie eine normale Blutprobe auch, wie viel Eiweiß ist drin, wie viele Zellen sind drin, sind pathologische Substanzen drin, ist eine Entzündung drin. Und er kann mikroskopiert werden, der Liquor. Tatsächlich sind bösartige Zellen drin vielleicht und sowas.
Okay, das klingt sehr spannend. Mal schauen, was da noch so kommt. Na gut, dann lassen Sie uns doch die heutige Folge mal schließen und ja, bringen Sie doch unsere Hörerinnen und Hörer mal ins Bilde, was denn in der nächsten Folge so zu erwarten ist.
In der nächsten Folge wollen wir mal nach den weiteren unterstützenden Strukturen gucken, die wir heute noch nicht besprochen haben. Und das wäre die Blutversorgung und, wenn man so will, Blutentsorgung aus dem Gehirn. Kein Organ kann ohne Blutversorgung leben, das Gehirn auch nicht. Aber es gibt einige Besonderheiten dabei, die wir bei anderen Organen so nicht finden. Und die schauen wir uns mal näher an.
Dann machen wir das. Vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dran. Lassen Sie sich inspirieren und faszinieren von der Neuroanatomie. Danke, dass Sie heute dabei waren bei der Folge zum Liquor des Podcasts Das Gehirn und seine Helfer, Neuroanatomie im Gespräch. Das Buch Neuroanatomie, Struktur und Funktion wurde von Professor Trepel geschrieben und erscheint im Elsevier Verlag. Der Podcast? Redaktion Professor Trepel und Anne Kolikowski. Produktion Toni Bieler und Timian Hopf.